Meine Roswitha und ich, wir grüßen euch sehr, sehr herzlich. Freut uns wieder mal bei euch zu sein, bei dem schönsten Wetter hier und bei der herrlichen Gemeinschaft mit euch. Wir haben uns lange danach gesehnt, wieder mal hier zu sein. Ja, wir haben ein Lied gesungen, das sehr alt ist, nicht? Wir haben es gesehen. Von Torre, 1865 gedichtet, war selbst ein Evangelist. Und spricht hier im Bild von einem Strom. Was ist das nur für ein Strom? Wenn man das heute singt, muss man es sehr oft erklären. Aber ich staune immer wieder, wenn neue Lieder gedichtet werden und komponiert werden. Auch die jungen Lieder, junge Leute, die sprechen sehr oft in Bildern sogar. Selbst da muss man manches erklären. Also so schlimm ist das nicht. Dieser Strom, es ist das Wasser des Lebens, so heißt es, es wird in diesem Lied ja erklärt. Es ist der, der heilt, der die Sorgen wegnimmt, der alles Positive bringt. Wir finden Ströme ja in dieser Welt, auf allen Teilen dieser Erde. Ich habe eine ganze Reihe gesehen, in Russland zum Beispiel, in Sibirien, die Lena und die Wolga und der Ob und so weiter. Dann in Südamerika oder in Amerika auch der Missouri, Mississippi. Dann in Südamerika der Amazonas, der ist besonders groß. Je mehr man zur Mündung kommt, dann überschaut man einfach das Wasser nicht mehr, denn man sieht nicht mehr das andere Ufer. Gewaltige Ströme. Die haben eine Macht, die haben eine Wucht. Ich habe es gesehen, wie Urwaldriesen Bäume hineingefallen sind, aber der Fluss wurde nicht aufgehalten. Der riss diese Bäume mit und spülte sie ins Meer hinein. Und das ist ein Bild eben für das Wasser des Lebens. Jesus Christus hat dieses Wasser für uns gegeben und er spendet uns dieses Wasser. Er gibt neues Leben, er gibt ewiges Leben. Er ist der, der die Sorgen uns abnimmt, der die Ängste uns abnimmt. Und gerade in dieser Zeit gibt es so viel Angst in der Welt. Selbst die Gläubigen haben oft Angst, wenn sie das alles lesen, was so geschieht, was Politiker sagen und so dummes Zeug noch sagen. Da kann man wirklich es mit der Angst zu tun kriegen, wenn man nicht eben auf den Herrn sieht, der diesen mächtigen Segenstrom eben auch an uns vorbeileitet oder in unser Leben hindurchleitet und wegspült unsere Sorgen, unsere Ängste, wenn wir ihm nur vertrauen. Das ist wichtig, ihm vertrauen. Wenn wir in der Offenbarung lesen, dann sehen wir einen Strom, der vom Tempel ausgeht, in der neuen Welt, vom neuen Jerusalem, aber eigentlich schon im tausendjährigen Reich. Wenn wir aufschlagen, Hesekiel 37, da kommt von dem Tempel aus Jerusalem ein Wasser und das fließt hinunter und es wird immer stärker, immer größer, immer mächtiger und fließt in den Jordan und vom Jordan ins Tote Meer. Und was geschieht dann? Das Tote Meer wird gesund. Das ist im tausendjährigen Friedensreich. Dann wird es viele Fische drin geben. Heute gibt es nicht mal einen Salzhering drin, nicht wahr? Obwohl es sehr salzig ist. Ja. Ja. Aber nein, dann wird es Fische geben. Die Fischer werden stehen bei Engedi und überall diese Orte gibt es ja heute auch. Das wird mächtig sein. Gott wirkt Wunderbares. Sonst hat man vor den Flüssen schon Angst. Wenn die überfließend sind, wenn es richtig regnet, Überschwemmung ist, dann ist es in Gefahr. Ich habe in Sibirien von der Luft her gesehen, eine Ortschaft, wo nur die Dächer rausguckten. Und keine Hilfe, weit und breit, zig Kilometer weit. Leute sind da ertrunken oder mussten dann auf die Bäume klettern oder sie mussten sich Boote bauen, um sich selber zu retten. Zerstörerisch. Aber hier, das ist das Wasser des Lebens. Und damit haben wir es zu tun. Auch das Wort Gottes ist Wasser des Lebens. Und wer durstig hat, der soll trinken. Und das Heil wird heute angeboten. Wir lesen es in der Offenbarung am Schluss. Wer da durstet, der komme und trinke sich satt. Und wie? Viel muss man bezahlen? Umsonst, kostenlos. Und da ist Qualität drin, das gibt es in dieser Welt nicht. Und deshalb, komm zu Jesus Christus und vertraue ihm. Auch wir Gotteskinder kommen manchmal in große Not. Wir kommen manchmal ins Schwimmen, weil die Welt uns Not macht. Und es gibt manchmal Enttäuschungen auch in unserem persönlichen Leben, wo wir denken, wie kann Gott das nur zulassen? Nicht? Wir verstehen das dann oft nicht. Aber eines ist klar, der Herr versteht uns. Er lässt manches zu, vielleicht, weil wir lernen sollen und neu auf ihn vertrauen sollen, uns ganz in seine Hände geben sollen. Das ist, denke ich, wichtig. Wichtig ist, dass wir immer wieder sein Wort lesen und von daher ermuntert werden und gestärkt werden, manchmal auch korrigiert werden. Auch das muss sein. Ich möchte ein ganz bekanntes Wort lesen, brauche ich gar nicht mal lesen eigentlich. Es steht am Schluss bei Matthäus. Nämlich, Jesus sagt, er trat hinzu zu den Jüngern und sagte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker und taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende oder genauer noch bis zum Ende oder Vollendung dieses Zeitalters. Er will immer bei uns sein. Das ist also der Missionsbefehl. Und Jesus setzt hier voraus und macht es deutlich, mir ist gegeben alle Gewalt. Also ich bin derjenige, der alles beherrscht. Ich bin derjenige, der das Heil erwirkt hat am Kreuz von Golgatha. Und nun möchte ich, dass alle Menschen dieses Heil erfahren. Darum geht hin. Ich möchte, dass sie alle errettet werden. Wir wissen, dass sie sich nicht retten lassen alle. Aber er will es. Wir lesen es ja auch weiter, bei Paulus geschrieben, nämlich er will, dass allen Menschen geholfen werde, besser noch gerettet werden und sie jetzt zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wie kann das sein? Na, indem wir hingehen. Nicht? Manche meinen ja, da sind doch die Evangelisten, die Pastoren und Gemeindeleiter und die sind besonders dafür verantwortlich, natürlich. Aber nicht jeder Pastor, nicht jeder Evangelist erreicht Leute, sondern eben jeder Christ. Ich habe in Gemeinden gepredigt, ich weiß, in einem, im Fränkischen bin ich immer wieder gewesen auch. Und es kam immer fast jedes Mal Leute zum Glauben. Und ich fragte dann immer, wie bist du hierher gekommen? In diese Gemeinde, wer hat dich eingeladen? Mein Nachbar, der hier in der Gemeinde ist, mein Arbeitskollege, der aus dieser Gemeinde ist und so weiter. Und der hat mir das vorgelebt. Und nun bin ich zum Glauben gekommen. Ist das nicht wunderbar? Evangelisten, wir wirken alle mit. Jeder hat seinen Teil. Und der Herr wird einmal die belohnen, die Menschen zu ihm geführt haben. Wir sehen es sogar im Alten Testament, wo es heißt, sie werden leuchten wie die Sterne sogar. Er wird sie belohnen. Und hier nun der Missionsbefehl. Mir ist gegeben alle Gewalt. Das heißt, Exause, die Vollmacht, die ganze Vollmacht Gottes. Und deshalb ist er eben Gott. Und nun weiter. Nun sagt er diesen Leuten, und das waren ja eigentlich Versager, die hatten doch gesagt, selbst wenn wir mit dir sterben müssen, wir verlassen dich nicht. Wenn du ans Kreuz gehst, wir verlassen dich nicht. Und dann auf einmal verließen ihn alle, nicht nur Petrus, alle. Und wir lesen das, er rügte ihren Unglauben. Das steht nicht hier, das steht im anderen Evangelium. Er hat es nicht durchgehen lassen. Er hat gesagt, passt mal auf, das war richtig. Ihr habt den Mund so voll genommen, aber ich vergebe euch und ihr bekommt einen neuen Anfang, einen neuen Start. Und deshalb hier nun sagt er zu diesen Versagern, nämlich geht hin und machet zu Jüngern. Es ist interessant, dass hier einige Dinge uns gesagt werden und auf die möchte ich zu sprechen kommen. Nämlich einmal, sie sollen nicht nur getauft werden, wie manche denken. Manche haben eine Übersetzung gemacht, wo es heißt, geht hin und tauft sie. Das hat man leider in der Missionsgeschichte auch gemacht. In Südamerika weiß ich von Eingeborenen, von Indianern, die einfach mit der Spritze, mit Wasser bespritzt wurden. Und die waren dann sozusagen getauft und man hatte sie nicht gelehrt, kannten einfach nicht das Wort Gottes. Und deshalb haben sie nie richtig das Wort Gottes und Jesus kennengelernt. Nein, hier muss zuerst gelehrt werden. Dann soll die Taufe sein. Das ist biblisch und dann muss es noch ein Stückchen weitergehen. Nämlich die Bibel spricht vom Wachstum. Und darüber wollen wir auch reden. Christus befahl nicht, wie es in diesen Tagen oft geschieht, von Leuten, die sich Christen nennen und sogar Verkündiger, die sagen, wir müssen tolerant sein. Wir dürfen doch nicht unsere Botschaft jetzt den Leuten überstülpen, die zu uns kommen. Ob sie jetzt Mohammedaner sind oder Buddhisten oder irgendetwas. Da muss man diskutieren und mehr auch nicht. Man muss sie bei ihrem Glauben lassen. Sonst würden wir sie ausgrenzen. Und wir würden sie verachten, das ist nicht wahr. Wir verachten sie, wenn wir ihnen nicht die Botschaft bringen. Wir grenzen sie aus, wenn wir sie nicht zu Jesus lassen wollen. Das ist das Gefährliche, dass viele schweigen oder sogar noch lassen. Es ist wunderbar, nicht wahr, dass du an deinen Mohammed glaubst. Wir wollen sie wirklich nicht verachten, auch nicht im Gespräch. Wir dürfen es nicht tun. Wir müssen immer respektvoll an sie rangehen, aber zeugnishaft. Dann von dem sprechen, was wir erfahren haben. Auch von dem Strom, der uns neu gemacht hat, neues Leben gegeben hat. Reden. Positiv. Dann hören die Leute zu. Ich habe es immer wieder auch erlebt, auf den Straßen, wo ich gepredigt habe, selbst in Afrika, wo ich mit Mohammedanern zu tun hatte. Und ich fragte, wer von euch hat denn eigentlich mal den Koran gelesen? Keiner von denen hatte den Koran gelesen. Und dann sagte ich, ich habe ihn gelesen. Warst du als Christ? Wieso? Ja, weil ich wissen wollte, was ihr glaubt. Ja, was für einen Unterschied hast du denn zu deinem Glauben gefunden, zu der Bibel? Und jetzt muss ich erzählen. Und da habe ich nicht gegen Mohammed gesprochen, sondern für Jesus. Und gezeigt, wie klein eigentlich Mohammed war, weil Jesus groß wurde. Er war der Retter. Er war derjenige, der alles tat, bei dem man Heilsgewissheit bekam, was all die Religionen nicht vermitteln können. Das ist das. Und deshalb, wir dürfen nicht schweigen. Wenn wir ihnen diese Botschaft bringen, nicht wahr, dann ist es so, dass wir ihnen Liebe erweisen. Eine ganz große Liebe. Und wenn wir respektvoll mit ihnen reden, nehmen sie einem das ab. Ich habe es einige Male erlebt, dass ich keinen Widerspruch mehr bekam, sondern sie hörten ganz begierig zu. Geht hin, bringt ihnen die Botschaft, so heißt es. Wir verletzen dabei niemanden, wir beleidigen niemanden, wenn wir das in der rechten Weise tun. Ja, wenn wir nämlich das Evangelium den Leuten bringen, dann bringen wir ihnen Wegweisung heraus aus der Sünde, aus der Schuld. Und wir zeigen, wie sie ewiges Leben bekommen können durch Jesus Christus. Denn er ist ja der einzige Weg, nicht einer von vielen Wegen. Er steht nicht in der Reihe mit Mohammed und mit all den Religionsstiftern, sondern er ragt heraus. Er ist Gott. All die anderen waren keine Götter. Und weiter, sein Wort ist wahr. Das hat sich bewiesen im Laufe der Geschichte. Das zeigt sich im Leben dessen, der das Wort Gottes annimmt, für sich in Anspruch nimmt. Er bekommt dadurch Wegweisung, er bekommt Heilsgewissheit, er bekommt Trost, er bekommt Vergebung, wenn er versagt hat. Alles das finden wir in der Bibel sonst nirgendwo. Und noch etwas, wovor viele, viele in den Religionen Angst haben, vor den bösen Geistern, vor ihren Göttern. In Indien gibt es Millionen von Göttern. Was ist nicht alles zum Gott erklärt worden? Und doch, sie haben keine Ruhe, sie haben immer Angst. Ich habe es in Afrika erlebt, wie sie Angst hatten. Sie mussten sogar für die Götter ihre neugeborenen Babys schlachten. Damit sie Ruhe bekommen vor den bösen Geistern. Und jetzt hört ihr Evangelium. Ich habe in diesen Gegenden ja auch gepredigt und Menschen kamen zum Glauben und fanden das Wasser des Lebens, der Strom des Lebens, machte alles neu in ihrem Leben. Aber es musste auch das Evangelium verkündigt werden. Sie mussten gelehrt werden und das ist sehr, sehr wichtig. Nun, wenn einer zu Jesus Christus kommt, dann ist es so, dass er aufgenommen wird in die Gemeinde, so war es von Anfang an, Nicht alle Menschen wurden aufgenommen, sondern die zum Glauben kamen, die Jesus annahmen. Die haben das auch nach außen gezeigt, die haben sich taufen lassen und haben damit dieses bekannt: Ich gehöre Jesus, ich bin mit Christus gestorben, dem alten Menschen nach, und ich bin auferstanden und habe ein neues Leben. Und diese Leute nannte man dann Brüder und Schwestern. Und das ist die Bezeichnung für die engsten Verwandten. Und die stehen uns oft näher als die wirklich wahren Verwandten. Nicht? Wenn die eigenen Verwandten nicht gläubig sind, können die ganz weit weg von uns sein, wenn wir gläubig sind. Ist nicht so? Da kann man einsam dastehen. Die können ganz schön lästern über einen. Das gibt es. Verächtlich, nicht wahr? Das ist der Fromme. Mir sagte ein Onkel mal von meinem Vater: Ja, dein Vater war ja schon immer fromm. Obwohl er damals noch gar nicht bekehrt war in der Zeit. Der hat sich später erst wirklich bekehrt. Oh ja. Brüder und Schwestern. Und das ist ein wunderbares Verhältnis. Ich habe es ja erreicht nun durch die vielen Reisen, die ich gemacht habe, Evangelisationen in allen Ländern. Ob ich jetzt bei den Indianern war oder ob ich bei den Schwarzen war oder wo auch immer, bei welchen Stämmen. Dass ich mit den Gläubigen, die wirklich gläubig waren, sofort eine Bruderschaft hatte. Dass ich mich zu Hause fühlte bei ihnen. Ich war bei Indianern, die waren erst gerade gläubig geworden. Die nahm ich in ihre Hütten hinein. Das hätten die früher nie gemacht. Von wegen einen Fremden, nie und nimmer. Aber hier war ich zu Hause. Obwohl sie andere Lieder jetzt hatten. Sie haben sich eigene Lieder getächtet. Da war mehr Rhythmus als Melodie. Aber es war, sie liebten Jesus. Brüder und Schwestern. Und das ist etwas Kostbares, wenn man herumkommt in der ganzen Welt, ob Amerika oder Russland, überall Gläubige. Ich war immer zu Hause. Obwohl mancher Gottesdienst ganz anders gestaltet wurde, spielt keine Rolle. Aber sie waren wiedergeboren, sie liebten Jesus und sie hatten das Wort Gottes als Grundlage. Und da ist man zu Hause. Und einmal werden wir in der Herrlichkeit sein, an diesem großen Strom, wo die Lebensbäume stehen. Und da werden wir den Herrn preisen. Und dann werden wir uns wirklich verstehen. Dann machen wir das ohne Dolmetscher. Das wird herrlich sein. Aber das erreichen nur die, die Jesus Christus angenommen haben. Brüder und Schwestern, wir lesen das in Kolosser 1, Vers 2. Den heiligen und gläubigen Brüdern in Christus zu Kolossee. Und wenn hier nun das Wort Schwestern fehlt, sind sie doch gemeint. Es war damals ebenso Sitte. Nicht wahr? Die sind nicht ausgeschlossen, die sind nicht weniger, sondern Brüder und Schwestern sind wir. Oder wir lesen in Hebräer 2, Vers 11. Jesus schämt sich nicht, sie Brüder zu nennen. Wenn ich da an mich denke, ich soll ein Bruder Jesu sein. Ich mit meinen Fehlern, mit meinem Versagen, mit meinen Mängeln. Aber er hat's gesagt. So freundlich ist er. Hat mich zu sich erhoben. Und dich, wenn du Jesus hast. Du darfst Bruder sein. Und trotzdem ist er mein Herr. Trotzdem bete ich ihn an. Trotzdem bin ich ihm gehorsam. Das ist nicht so kumpelhaft, sondern ich habe Achtung vor ihm. Hebräer 2, Vers 12. Kundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Oder wir sehen in Offenbarung 6, Vers 11, die Märtyrer, die um Jesu willen gestorben sind, um des Wortes Gottes willen, sie werden Mitbrüder genannt, die eben auch noch dann zum Herrn kommen und dann noch andere dazukommen werden. Und so könnten wir vieles andere noch dazu. Im 1. Korinther 9, Vers 5 haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas, wo also eine Glaubensschwester eine Ehefrau ist. Nicht wahr? Sie ist eine Schwester. Die Schwester Phoebe wird außerdem genannt im Römerbrief, Kapitel 16, Vers 1, die empfohlen wird von Paulus. Sie war eine Dienerin in der Gemeinde. Schwestern. Dann ist eine andere Bezeichnung im Neuen Testament, die von uns Gläubigen spricht, nämlich dass der Begriff Christ. Dreimal kommt er im Neuen Testament vor. Einmal, also griechisch Christianos. Das erste Mal in Apostelgeschichte 11, Vers 26. Und da heißt es: Es geschah aber, dass Saulus und Barnabas ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten. Und dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden. In Antiochien wurden sie Christen genannt. Ja, warum denn eigentlich? Die Außenstehenden hatten sie so benannt. Die haben sich nicht selbst diesen eingetragenen Verein gegeben, da den Namen gegeben, sondern die anderen sagten, die reden ja dauernd von Christus. Und sie folgen ihm nach, sie tun das, was er will. Sie leiden um seinetwillen, sie gehen sogar seinetwillen um seinetwillen in den Tod. Und weiter, Christus war Mittelpunkt ihres Lebens. Deshalb wurden sie Christen genannt. Wenn wir heute bei uns in Deutschland Leute fragen, wer ist ein Christ, da sagen manche, naja, jeder, der Gutes tut. Er ist eben Christ. Ich habe Leute gehört, die sagen, ja, ich bin gut christlich. Ja, wie bist du denn? Was ist denn dein Mittelpunkt? Ja, ich bin gut. Ich versuche, Gutes zu tun und all diese Dinge. Jesus spielt überhaupt keine Rolle. Das sind Namenschristen. Und die sind keine echten Christen. Es gibt ja Leute, die heißen Schneider. Aber frag mal, ob sie einen Knopf annähen können. Nicht? Das passiert oft gar nicht, dass sie es gar nicht können. Oder Koch, nicht mal, die lassen das Kaffeewasser noch anbrennen. Nicht? So ist das. Aber echte Christen haben mit Jesus Christus zu tun. Er ist Mittelpunkt ihres Lebens. Jesus warnt in Matthäus 7, das ist die Bergpredigt, und hier spricht er ganz evangelistisch am Ende seiner Bergpredigt. Da heißt es in Vers 22 und 23, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister oder Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch niemals gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Und denkt man, na ja, aber die haben doch Wunder getan, Dämonen ausgetrieben. Das hat Judas auch. Er hat damals die Vollmacht bekommen mit den anderen Brüdern. Er hat es getan, aber er blieb das verlorene Kind. Er blieb sogar ein Dieb, hat sogar in die Kasse gelangt. Und Jesus hat ihn 3 Jahre bei sich gehabt. Und dann ging er endlich doch verloren. Man kann bis zu einem gewissen Grad christlich sein. Ich habe Menschen erlebt, die waren Pastoren und haben sich dann erst bekehrt. Ich weiß noch, einer im Hessenland war das auch, mit dem war ich lange befreundet. Und ich sagte, hast du deiner Gemeinde mal erzählt, dass du dich bekehrt hast? Nein, sagt er, noch nicht. Aber er hat gute Bibelstunden gehalten, war alles klar. Und sagt er, soll ich das mal tun? Ja, wann? Ja, sag ich, wenn ich predige, dann machst du ja die Einleitung, die Liturgie, und dann erzählst du das. Und dann hat er es getan. Er sagte, es ist ja eigenartig, nicht? Schwer ist es ja schon, wenn einer in der Sünde lebt, er soll sich bekehren und seine Sünde bekennen. Aber ich kann euch sagen, wenn einer Pfarrer ist, dann ist das viel schwieriger. Und dann erzählt er, wie er zum Glauben kam, nicht wahr? Und es ging eine Bewegung durch die Gemeinde. Nicht, die wussten, dass er gläubig war, aber dass er nun erzählt, dass er sogar als Theologe nicht gläubig war und dann gläubig wurde. Das war etwas ganz Besonderes doch. Das war ein wunderbares Bekenntnis. Ja, und hier nun Jesus sagt, von solchen, die nicht bekehrt sind, die können studiert haben, die können anständige Menschen sein, nicht hilfsbereit können die sein, die sind gegen Umweltverschmutzung und alles. Vorbildlich in jeder Hinsicht. Aber wenn sie nicht bekehrt sind, Jesus sagt, dann bekenne ich ihnen, ich habe euch niemals bekannt. Das heißt, ihr seid noch nie gläubig gewesen. Denn der Herr kennt die Seinen. Und er sagt, und ich bin bekannt den Meinen. Und wenn du Jesus angenommen hast, dann kennt der Herr dich. Dann steht auch dein Name im Buch des Lebens. Diese hier waren nur christlich in Anführungsstrichen. Und das heißt noch nicht, Christ zu sein. Also, ein Christ werden. Dann haben wir eine andere Stelle auch, wo es dann heißt, dass der König so Paulus sagte, wenn du so weitermachst, dann bringst du mich noch so weit, dass ich ein Christ werde. Nicht? Er wusste viel aus der Bibel. Er hat gerne das gehört. Aber er sagte, du bist verrückt, du rast ja nicht wahr. Und wenn du so weitermachst, dann machst du mich noch zu einem Christen. Er wusste ganz genau, ich bin es nicht. Aber dann gibt es eine dritte Sache, auf die ich besonders zu sprechen kommen möchte, nämlich das Jüngersein. Denn Jesus hat ja hier gesagt, machet zu Jüngern. Ja, wenn wir die alte Luther-Übersetzung nehmen aus 1912, die ja von vielen gerühmt wird, aber da geht auch nicht alles ganz korrekt immer zu, nämlich, da heißt es darum, geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes. Eigentlich heißt es dort im Urtext, mache zu Jüngern. Das heißt, die Enge muss noch näher kommen. Ich muss Jesus noch näher kommen und ihm noch bewusster folgen. Geht hin und machet alle Völker zu Jüngern, soweit es uns nur gelingt. Paulus und Barnabas zum Beispiel taten das in der Stadt Derbe. Und da lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 14, Vers 21, und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie zurück. Nicht nur ein bisschen christlich, dass sie schnell gehört haben und nun haben sie einen christlichen Namen, stehen in einem Kirchenbuch. Nein, nein, sie mussten richtig geprägt werden vom Wort Gottes. Ich habe das miterlebt in Afrika am Volta-Fluss. Ich habe in einer Gegend gepredigt, wo man noch nie von Gott gehört hatte, noch nie von Jesus gehört hatte. Ich war mit einem ganzen Team schwarzer Evangelisten. Ich habe in der Bibelschule dort Unterricht gegeben und wir sind dann los und in diesen Stamm und der Häuptling sagte, ja, ihr dürft diese neue Botschaft bringen. Und ich musste beten, Herr, hilf du mir nur, dass ich das Richtige sage, dass ich Gott erkläre, dass ich es verstehe. Dass ich verstehe, dass man diesem Gott nur durch Jesus eigentlich erreichen kann und so weiter. Und der Herr hat Gnade gegeben, dass schon bei der ersten Predigt sich eine ganze Reihe bekehrten, auch der Häuptling. Aber da blieb man nicht dabei und wir sind nicht weitergezogen, sondern da wurde diese Gruppe, die sich bekehrt hatte, wochenlang geschult, Tag für Tag. Und extra so ein Zeltdach gebaut aus Gras und aus allem Möglichen, aus Zweigen. Und da drin gab es dann die Versammlung. Jeden Tag wurde das getan. Und hier gerade auch die Bibelschüler und gerade die absolviert hatten, die konnten hier ganz neu einsteigen. Und die hatten eine Freude. Und die Gemeinde wuchs und die Menschen wurden zu Jüngern. Nämlich ganz nah zu Jesus. Und was sind nun Jünger eigentlich? Die Bezeichnung Jünger im Griechischen Mathetes, nicht? Das ist mehr als nur ein Schüler oder als ein Lernender. Er bezeichnet einen Anhänger, der die Lehren des Lehrers als Richtschnur für die eigene Lebensweise übernimmt. Also auch den Lehrer anschaut. Was er tut, tut er auch. Er will genauso sein. Er will alles übernehmen, so wie wir von Jesus übernehmen, wie uns manchmal auch Menschen als Vorbilder nehmen. Ich habe so einige Leute gehabt und habe sie noch, wo ich als junger Kerl schon gebetet habe, Herr, so möchte ich sein. Und so wie der predigt, klar und deutlich, so möchte ich auch predigen. Und das darf man bitten, wenn das Reich Gottes da im Vordergrund steht. Das ist nahe zu Jesus kommen. Nicht nur etwas wissen, nicht? Ich habe es ja studiert, sondern es ausleben. Und solche Menschen sollen wir werden. Mache zu Jüngern. Haben wir uns zu Jüngern machen lassen? Oder sind wir noch Christen? Ja, das ist ja schon etwas. Nicht? Wir sind von neuem geboren, aber sind alle Lebensbereiche mit einbezogen. Darum geht es eigentlich. Das Wort für Jünger im Englischen heißt ja Disciple. Wissen wir, was für ein Wort drin vorkommt? Wir hören es raus. Die Disziplin. Eine ganz bestimmte Disziplin. Wer ein guter Sportler sein muss, muss einer bestimmten Disziplin sich benehmen. Ob laufen oder irgendetwas. Er muss nach Vorschriften gehen. Er muss das tun, was von ihm verlangt wird. damit er dann eine Ehrenurkunde bekommt. Und so ist es bei uns Christen im Grunde auch so. Sind wir Disciples? Sind wir Jünger? Was sagt nun die Bibel überhaupt über die Jünger und Jüngerschaft? Nun einmal, die Pharisäer hatten auch Jünger, so lesen wir es in der Bibel. In Matthäus 22, da sehen wir, dass die lehrenden Pharisäer nicht immer die besten Lehrer waren. Ja, vom Talmud her, vom Alten Testament, lehren konnten sie gut. Nur ihr persönliches Leben stand oft nicht dahinter. Denn wir sehen, dass zum Beispiel die Pharisäer, die sehr fromm taten, aber Jesus hassten. Und die wollten Jesus zu Fall bringen. Und was senden sie? Ihre Jünger senden sie? Mit hinterlistiger Frage, ist es recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt? Was sagte Jesus zu ihnen? Ihr Heuchler. Keine guten Jünger, keine guten Lehrer. Fromm, aber eigensüchtig. Auch wir können alles wissen und leben ganz quer dazu. Und sind nicht glücklich dabei. Die Pharisäer hatten Jünger. Natürlich gab es auch gute Pharisäer. Nicht? Wir wollen sie nicht alle hier mies machen. Nicht wahr? Aber hier, Jesus hat einige genannt, die nicht gut waren. Dann Johannes der Täufer hatte Jünger. In Johannes 1 lesen wir 35 bis 37. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt und so weiter. Und dann heißt es, und zwei Jünger hörten ihn, zwei seiner Jünger hörten ihn und folgten Jesus nach. Diese Jünger des Johannes sehen, der Eigentliche, dem wir folgen sollten, ist Jesus selber. Und sie folgen ihm nach. Und Johannes ist nicht böse deswegen. Keine Konkurrenz. Kein Konkurrenzdenken. Nein, er freut sich, dass sie nun seinem Herrn folgen. Jünger Jesu sein. Und dann sehen wir ja besonders, dass Jesus Jünger hatte. Einmal die 12. Wir sehen in Markus 3, Vers 13 bis 18, wie Jesus die Jünger beruft. 12 seiner Jünger, sie werden alle aufgezählt. Und wir sehen dann auch, wie er sie einzeln beruft. In Lukas 5, Vers 1 bis 11, wo er zum Beispiel zu Petrus und seinem Bruder sagt, von nun an werdet ihr Menschen fangen. Das heißt, Menschen für ihn gewinnen. Das waren die 12. Und die sind dann 3 Jahre mit ihm gezogen, haben gelernt, haben gewirkt mit ihm zusammen, Wunder getan und sind dann die geworden, die nach Pfingsten dann das Evangelium klar verkündigten und Gemeinde Jesu in der Kraft des Herrn gebaut haben. Aber es gab auch andere Jünger noch, nämlich 70 oder 72 Jünger. In Lukas 10, Vers 1 lesen wir davon. Sie haben die Vorarbeit für Jesus gemacht. Er sandte sie je 2 und 2 in die Dörfer, in die Städte, wo er hinkommen wollte und predigen wollte. Das war eine Vorarbeit, das war ein System. Der hat nicht einfach mal hier gepflückt und da gepflückt, sondern ganze Gebiete durchforstet, damit doch so viel wie möglich an Leuten das Evangelium hörten. Und damit er auch eine gute Werbung hatte und Menschen schon vorbereitet wurden durch das Evangelium, was diese 72 brachten, war es dann umso stärker, umso besser, als er dann kam und dann so richtig in die Vollen langen konnte, nicht? Das Evangelium bringen konnte. Sie hatten dann Vertrauen zu Jesus. Also die 72 Jünger ebenso, die zurückkamen und sagten, Herr, sind sogar uns die Dämonen in deinem Namen untertan. Sie hatten Erfolg und Jesus sagte, ich habe euch ja diese Vollmacht gegeben. Und was erlebten sie nicht alles bei Jesus? Sie haben die Vollmacht erlebt, Dämonen auszutreiben. Sie predigten, man solle Buße tun und Menschen bekehrten sich. Sie erlebten das erste Wunder, wo Jesus Wasser zu Wein machte oder das Speisungswunder, wo 5000 Männer allein gestillt wurden, Hunger gestillt wurden. Und sie erlebten die Sturmstillung und dann befreite ja, er sie von Krankheiten, von großen Krankheiten, erweckte Tote auf. Alles das erlebten sie mit. Sie haben die Verklärung Jesu erlebt, wie auf einmal Mose und Elia, die längst nun im Reiche Gottes waren, hier erschienen und sahen, sie sind gar nicht mausetot, die leben ja. Das war etwas ganz Besonderes. Sie haben Jesu Gebetsleben kennengelernt. Obwohl er Gottes Sohn war, er betete, er war abhängig vom Vater und machte sich abhängig vom Vater. Das war Jüngerschaft. Sie lernten hier die Jüngerschaft. Das Leiden lernten sie. Er nahm das Leiden auf sich. Nicht wahr? Heute wird ja sehr oft gepredigt, man muss Wohlstand erleben, wenn man Jesus Christus hat. Und alle Gebete werden so erfüllt, wie man sie eben ausspricht. Nein, wir müssen manchmal auch trocken dastehen. Manchmal denkt er etwas ganz anders und das ist gut. Wehe, wenn wir alle Gebete erhört bekommen, dann geht es uns schlecht. Nein, er muss uns manchmal die Gebete nicht so erhören. Und dann müssen wir auch mal einen anderen Weg gehen, der uns nicht gefällt und führen, wohin du nicht willst. Nicht? Das geschieht sehr oft, das erleben wir in unserer Zeit, wo viele, viele Christen von Andersgläubigen oder Atheisten verfolgt werden und umgebracht werden, gequält werden noch. Und der Herr lässt es zu. Wir lesen das im Hebräerbrief, Kapitel 11. Da wird erst gezeigt, durch den Glauben erlebten sie das und das, lauter Wunder, Herrlichkeit, Totenauferweckung, alles. Und dann ab Vers 35, 36, aber andere, die genauso glaubten, die sind gestorben, gequält, ins Gefängnis gekommen. Man hat sich in Felle eingenäht und vieles andere mehr, damit sie etwas Besseres erlangten. Gott hatte einen anderen Weg mit ihm. Die waren nicht schlechter, die glaubten nicht weniger, sondern Gott hatte einen anderen Weg mit ihnen. Und sie hatten ein Ja dafür. Das war Jüngerschaft. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Nicht wahr? Das ist es eben. Jünger sein, auch Freund Jesu sein. Dann gab es natürlich auch heimliche Jünger. In Johannes 19, 38, Josef von Arimathäa. Der war ein Jünger Jesu, doch heimlich, krypto, verborgen heißt es hier, aus Furcht vor den Juden. Aber jetzt kam er, als Jesus am Kreuz hing, wo er nichts galt in den Augen all dieser Leute, wo der verspottet wurde von Soldaten und von Pharisäern und von allen. Da kommt er und wird ein offenbarer Jünger und versorgt den Leichnam Jesu, was sonst keiner getan hätte, und legt ihn in sein eigenes Grab. Das hat auch mit Jüngerschaft zu tun. Erst aus dem Verborgenen, jetzt heraus, mal bekennen. Vielleicht ist es bei dir auch so, du bist Christ, aber hast du es anderen bekannt? Wissen andere Leute, wer du bist? Oder vielleicht weißt du nur, wissen sie nur, in welche Gemeinde du gehst. Aber wissen sie, ob du auch wirklich Jesus hast? Das ist es, dass es endlich mal offenbar wird, wie hier bei Josef von Arimathäa. Ja, oder in Johannes 19, da kam dann auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war und brachte Myrrhe und Aloe. Genauso. Jetzt trat er heraus. Er war schon immer für Jesus gewesen, hat sogar ihn verteidigt im Hohen Rat. Aber hier trat er heraus. Und wenn wir dann nach Pfingsten die Gemeinde ansehen, da wurden die Gläubigen auch Jünger genannt. Apostelgeschichte 6, Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, das waren bewusste Christen, sie hatten sich ihm angeschlossen. Oder Apostelgeschichte 6, Vers 7. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Nicht die ein bisschen christlich wurden, sondern die sich wirklich bewusst in die Nachfolge Jesu stellten. Oder Apostelgeschichte 9, 19. Paulus war nach seiner Bekehrung bei den Jüngern in Damaskus. Sie waren ganz bewusste Nachfolger. Oder wer hat ihn eigentlich zu Jesus geführt? Bei der Bekehrung dort, als er das Licht hatte, das war der Ananias. Und der sollte nun mit Saulus beten und traute sich nicht. Herr, Du weißt doch, was das für ein Kerl ist. Der hat auch alle, die dich anbeten, Herr Jesus, verfolgt. Aber dann sagt er gegen, und dann tat es. Er war ein Jünger. Ananias war ein Jünger, der einen anderen zu Jünger machte. Wunderbar. Und das ist mit eines der schönsten Erlebnisse, das man machen kann, einen anderen zu Jesus führen. Das ist herrlich. Ja, oder wir lesen Apostelgeschichte 9 in Joppe, Jaffa. Da lebte eine Jüngerin mit Namen Tabitha. Sie starb. Petrus hat sie wieder zum Leben erweckt. Oder wir sehen in Apostelgeschichte 16, Vers 1, der junge Timotheus war ein Jünger, der in der Gemeinde zu Derbe und in der Gemeinde zu Lystra einen guten Ruf hatte. Als junger Kerl, ein junger Mann, der sagte, mein Leben gehört Jesus Christus. Und den hat Paulus dann mitgenommen und er wurde ein Segen für viele unterwegs. Wir könnten jetzt noch sagen, woran kann man einen Jünger erkennen und so weiter. Das wird natürlich in der Bibel uns schon gezeigt. Nämlich in Markus 1 lesen wir, die ersten Jünger Jesu, Fischer waren es. Die wurden von Jesus gerufen, komm, folgt mir nach. Und alsbald folgten sie ihm nach. Gehorsam. Natürlich haben sie das Geschäft wohl richtig abgewickelt, gesagt, du machst jetzt hier weiter und du. Und haben sie erstmal von der Familie verabschiedet und so weiter und sind nicht einfach davongelaufen. Aber sie sind gleich Jesus nachgefolgt. Matthäus 16, Vers 24, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist schon ein starkes Stück, nicht? Sich selbst verleugnen, soll ich nicht sagen, wer ich bin, dass ich der Willi Buchwald bin? Soll ich gar nichts in dieser Welt sein? Doch, doch. Nein, mich hinten anstellen. Erst der Herr Jesus. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist es. Wie wird der Teufel überwunden? Das lesen wir in der Offenbarung 12, Vers 11. Erstens, sie haben den Teufel überwunden durch des Lammes Blut. Das ist das Erste. Da hat der Teufel kein Recht mehr, wenn ich Jesus angenommen habe. Zweitens, durch das Wort ihres Zeugnisses. Sie bekennen sich zu Jesus. Und das Dritte, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Das heißt, nicht vorne angestellt, sondern Jesus war vorne an. So wird der Teufel überwunden. Diese drei Punkte sind ganz, ganz wichtig. Ja, und wie bleiben wir wirklich gute Jünger, indem wir am Wort Gottes bleiben. Johannes 8. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort oder an meiner Rede, sagt er, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Also immer vom Wort Gottes herkommen. Nicht von einer Tradition. Es gibt gute Traditionen, es gibt aber schlechte. Das Entscheidende ist immer das Wort Gottes. Was Gott gesagt hat, das ist richtig. Und wenn wir uns daran halten, sind wir gute Jünger. Und weiter. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Frucht bringen, was zur Ehre Gottes ist. Da wird eine neunfache Frucht aufgezählt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freudigkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit oder Selbstbeherrschung. Wer kann kein Jünger sein? Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Kinder und so weiter, der kann nicht mein Jünger sein. Das Wort hassen, das passt hier nicht. Ne? Es bedeutet eigentlich auch was anderes. Natürlich im Urtext steht da hassen, aber gemeint ist hier was anderes. Da gibt es eben nur ein Wort dafür. Das bedeutet eben alles andere nach Jesus an die zweite Stelle rücken. Es kommt nachher. Ich auch. Aber dann geht mir es gut. Wenn Jesus vorne steht, dann ist es richtig. Und so ist es mit meinen Eltern, die darf ich ja nicht hassen, sondern sie an die zweite Stelle rücken. Oh, es gibt viele Eltern, Gläubige, und die Kinder in die Mission wollen oder wollten, und die Eltern sagten, nein, ich habe mir mein Leben anders gedacht, dein Leben anders gedacht. Du musst hier und quälen sie und lassen sie dann da und machen sie schuldig. Nicht? So etwas gibt es auch. Aber hier nun, alles andere dahinter stellen. Jesus muss der Erste sein. Und damit will ich jetzt auch schließen. Das Wunderbare ist Jesus selber. Er lässt uns in seine Nachfolge. Er bewahrt uns auch als seine Jünger, wenn wir uns an sein Wort halten. Er bringt uns durch bis hin zum Ziel. Und wir als Jünger sollten andere lehren. Einmal klagt im Hebräerbrief der Schreiber in Kapitel 5, Vers 11, ihr solltet längst Lehrer sein, stattdessen habt ihr es nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Lehre wieder lehre und so weiter. Jetzt andere als Jünger, andere lehren, andere zu Jesus führen. Ich kann mich erinnern, ich hatte eine Jugendfreizeit und einer der Jüngsten war ein Zwölfjähriger. Er kam aus Frankfurt und aus einer ganz gottlosen Gegend und kam zu Jesus, nahm ihn an und dann besuchte ich ihn einmal in Frankfurt. Und dann sagte er sagte zu mir Onkel damals noch, er sagte, Onkel Willi, sag mal, habe ich das richtig gemacht? Mein Freund, der hat gesagt, du hast erzählt, dass Jesus dir die Sünden vergeben hat und dass du in den Himmel kommst. Ja, ich will doch auch. Ich will meine Sünde loswerden. Kann ich nicht auch Jesus annehmen? Da habe ich zu ihm gesagt, na klar, kannst du auch. Dann sind wir um die Hausecke gegangen, wo uns keiner gesehen hat. Und da haben wir zusammen gebetet und da hat er Jesus angenommen. Sag mal, war das richtig? Ich habe den Kerl umarmt, Mensch, du Jünger, hast einen anderen zum Jünger gemacht. Herrlich, wollen wir es auch tun, nicht? Der Herr segne uns. Amen.